Ende Januar kam es an der US-Terminbörse COMEX zu massiven Turbulenzen im Silberhandel. Innerhalb kurzer Zeit brach der Preis deutlich ein, obwohl physisches Silber weiterhin stark nachgefragt wird und teils mit Lieferverzögerungen verbunden ist. Kritiker sprechen von einer möglichen Marktverzerrung durch massive Papierverkäufe. Offizielle Untersuchungen wurden bislang nicht bekannt. Welche strukturellen Probleme zeigen sich hier? Und was sagt das über die Stabilität des Finanzsystems insgesamt? Darüber spreche ich jetzt mit dem Finanzfachmann und Autor Benjamin Mudlak. Ich begrüße Sie, Herr Mudlak.
Ja, danke für die Einladung. Hallo.
Herr Mudlak, um den Kurs zu drücken, wurde offenbar im Silber massiv manipuliert. Also physisches Silber ist kaum mehr erhältlich. Terminkontrakte haben überwogen. Die Wartezeiten bei physischer Auslieferung sind sehr groß. Im Januar war die Unze Silber knapp unter 120 Dollar. Es hat dann Warnungen gegeben im Internet. Und plötzlich war sie zwei Tage später dann um 33% gesunken. Was ist da passiert? Gibt es hier grundsätzlich Probleme an den Finanzmärkten? Spiegeln die das wider? Und wie stabil ist dieses System insgesamt?
Ja, wissen Sie, ich bin kein Feind von Terminkontrakten, um das gleich im Vorfeld einmal zu sagen, weil Terminkontrakte sind dazu da und dazu geschaffen worden, aus Realwirtschaft resultierende Positionen zu neutralisieren, beziehungsweise, dass man eben kalkulieren kann. Wenn Sie eine Öllagerposition von 10 Millionen haben und die halbiert sich, dann müssen Sie 5 Millionen irgendwie mit Eigenkapital abpuffern, das könnte Ihr Unternehmen gefährden. Das heißt, diese Terminkontrakte können das dann ausgleichen, von daher sind sie auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite sind sie schlecht, wenn es ausufert. Und das ist natürlich heute der Fall. Wir haben etwa zur globalen Wirtschaftsleistung den Faktor 10 an Terminkontrakte, die umlaufen. Ja, und das ist ein Riesenproblem. Und wenn Sie derartige Schwankungen sehen, wie das hier aktuell der Fall ist, dann hat das ein Geschmäckle. Mir persönlich fehlen natürlich vielfach die Informationen. Ich sitze da nicht am Floor oder habe mein Ohr nicht irgendwie in Geheimdienstkreisen, dass ich da mich sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnen könnte. Aber das hat natürlich das Geschmäckle und es drängt sich die Frage auf, waren da große Akteure short unterwegs? Das heißt, haben die auf fallende Silberpreise gesetzt und haben die versucht, den Silberpreis herunter zu manipulieren, um einigermaßen halbwegs mit blauem Auge aus der Position zu kommen. Und dieser Verdacht, der wird spekuliert und da kann durchaus was dran sein. Allerdings, wie gesagt, insgesamt ist das Zahlenmaterial immer mit Vorsicht zu genießen. Wer trägt die Daten mit welcher Intention zusammen? Das ist sicherlich die Fragestellung. Generell beim Silber, das ist etwas, was ich ausmache, ist, dass wir seit vielen, vielen Jahren ein strukturelles Defizit in der Silberförderung haben. Das heißt, zusammengefasst in den letzten Jahren gefördert 820 bis 840 Unzen pro Jahr. Also wie gesagt, die Zahlen bitte mit Vorsicht genießen.
Also ist, glaube ich, ein Versprecher, 820 Unzen pro Jahr wird...
820 bis 840 Millionen Unzen pro Jahr werden gefördert und verbraucht werden 1,2 Millionen Unzen. So, und da haben Sie den Punkt, diese Differenz, dass das auf Dauer natürlich zu steigenden Preisen führen muss und weil Silber eben auch verbraucht wird, teilweise nicht recycelt wird, das ist das Problem. Und nochmal der Umkehrschluss zum Papier und auch zum physischen. Für eine Unze Gold, die physisch vorhanden ist, sollen 300 Unzen umlaufen. So, und da ist vorprogrammiert, dass es irgendwie problematisch wird. Im Goldbereich ist es ähnlich. Und da hat der wunderbare Kollege Dimitri Speck schon in den 90er Jahren nachgewiesen, dass da seit dem Jahre 1994 Manipulation stattgefunden hat, zu einer bestimmten Uhrzeit den Silberpreis, den Goldpreis gedrückt hat. Und derartige Vorgänge drängen sich natürlich auch im Silbermarkt auf. Und das ist in einem hohen Maße fragil. Das ist, denke ich, offensichtlich.
Im Internet ist großartig spekuliert worden über diese Gründe dafür. Es werden immer wieder einige den Namen von Großbanken genannt, die unter Umständen schon Probleme hätten haben können. Aber es kommt bei Untersuchungen nie etwas heraus. Diese Terminkontrakte haben auch eine stabilisierende Rolle, wie Sie auch gesagt haben. Kann man jetzt aber sagen, dass vielleicht das ganze Finanzsystem oder dieses Börsensystem unter Druck geraten könnte?
Also wenn Sie mich fragen, dann sollte man viel weiter zurückgehen. Und aus meiner Sicht gab es bereits im Jahre 1971, als die USA im Formal nur auf dem Papier bestehenden Goldstandard eine Pleite hinlegten, dass wir seitdem dieses fragile Finanzsystem haben. Und unterschwellig haben wir es also immer mit einem unter Druck stehenden Finanzsystem zu tun. Warum ist das so? Weil nicht mehr eine Unze Gold 35 Dollar ausmachen, sondern jetzt eben 5.000 Dollar. Das heißt, wir haben etwas aufgeblasen mit Schulden. Wir haben viel, viel mehr Zettel als Gold. Wir haben keine Bindung mehr. Und wir haben einen überhebelten Finanzmarkt, eine überhebelte Realwirtschaft. Das heißt, wenn Fehlspekulationen stattfinden, dann ist das nicht mit Eigenkapital abgepuffert, gerät in Schieflage und es kann eben zu Bankenpleiten kommen, wie wir das im Jahre 2007, 2008 und auch zuletzt jetzt nach der Covid-Krise gesehen haben, nach dem Covid-Interventionismus. Also insofern ist dieses System in sich schon sehr, sehr fragil, weil es automatisch überhebelt arbeitet, weil eben durch neue Schulden neues Geld entsteht und weil der Anker Gold nicht mehr vorhanden ist. Und das halte ich für ein großes Problem. Deswegen ist es eher eine Frage, die man systemisch beantworten kann. Und gerade jetzt auf einzelne Märkte bezogen, ist es eben auch klar, wenn Sie in der Lage sind, Finanzinstrumente zu handeln bis ins schier Unendliche, dann potenziert das das Problem. Und das sollten die Menschen verstehen.
An der Comex, also gehen wir mal zu Comex. Die Comex ist eine Terminbörse, die 1933 gegründet worden ist, eben für Futures, Options und eben für Edelmetalle, hauptsächlich eben zum Abwickeln von Terminkontrakten. Silber selbst wird praktisch niemals jetzt, also der Verbrauch an Silber wird kaum sinken. Silber braucht man heutzutage in sehr, sehr vielen Bereichen eigentlich wie kaum jemals zuvor. Das heißt, der Preis wird langfristig wieder steigen. Jetzt ist es aber so, dass das Vertrauen in diese Börsen bei den Anlegern teilweise, ja, es kommen Zweifel auf. Ja. Könnten sich da andere Handelsplätze oder andere physische Märkte oder Alternativen entwickeln?
Das ist eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Frage, die Sie da stellen. Erstens, eine Börse ist ja nichts anderes als ein Umfeld, ein Marktumfeld, wo sich Menschen treffen, um standardisiert Geschäfte zu tätigen. Und das ist ja hier auch bei den Finanzkontrakten der Fall und im Rohstoffbereich eben auch. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass die Comex über viele Jahre oder jetzt bald 100 Jahre ein Quasi-Monopolist ist. Und ich habe das hier an dieser Stelle schon sehr oft gesagt. Wir brauchen Wettbewerb in allen Märkten und in allen Bereichen, wo wir agieren, weil ein Monopolist überhaupt nicht den Druck des Wettbewerbs spürt. Das heißt, er muss sich gar keine Mühe geben, seine Klienten, seine Leute vernünftig oder auch seine Lieferanten, alle möglichen, vernünftig zu behandeln. So, und der Wettbewerb ist eben, wie ich das sehr, sehr oft schon gesagt habe, ein Entmachtungsinstrument und auch ein Entdeckungsverfahren. Was ist denn der optimale Handelsplatz? Wie können wir das optimal gestalten? Und da macht es natürlich Sinn, wenn man verschiedene Handelsplätze auf der Welt hat. Und da macht sich jetzt natürlich auch der globale Süden auf den Weg mit Shanghai als Beispiel zu nennen, mit Dubai als Beispiel zu nennen, mit Singapur und so weiter. Da tut sich gerade einiges, weil eben festgestellt wurde, dass es problematisch ist, wenn nur der Westen die Preise fixiert und macht und tut. Ja, und Shanghai, wir haben das gesehen im Silberbereich und haben es auch aktuell noch. Es ist offensichtlich, dass eben eine Unze dort deutlich mehr kostet als in den USA. Und dieser Entmachtungsprozess, diese Entzerrung, die findet derzeit statt. Und ich kann, wie gesagt, in allen Bereichen und möchte das immer wieder erneuern, wir haben ein Problem mit Monopolen in wichtigen Märkten der Menschheit. Und das ist nicht nur hier im Rohstoffbereich so, sondern das ist beim Geld so, bei der Bildung, bei der Rechtsprechung und bei der Ausgestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, beim Staat also. Und wir brauchen überall mehr Wettbewerb und auch hier bei der Comex. Und da scheint es auch gerade zu kommen.
Eine kleine Fußnote zu dem Thema. Die Münze Österreich weist darauf hin, dass bei bestimmten Sammlermünzen ab 2026 der Silbergehalt reduziert wird. Welche Gründe kann es denn für solche Entscheidungen geben? Und was bedeutet das denn für die Anleger und für die Sammler?
Ja, da kann man natürlich wirtschaftliche Gründe ins Feld führen. Wenn man die Kosten senkt, indem man weniger Edelmetall, also weniger Silber einmischt, dann kann man größere Gewinne erzeugen. Das könnte möglich sein und auch das ist in der Geschichte sehr, sehr oft geschehen, dass man eben den Edelmetallgehalt reduziert hat, aber den Nominalwert der Münze beibehalten hat und so konnte man eben durch diese Münzverschlechterung größere Gewinne erwirtschaften. So, und die Auswirkungen sind klar. Wir Menschen, wir werten subjektiv und wenn das eben klar wird den Menschen, dann werden sie dieser Münze weniger Wert beimessen. Das heißt, das wirkt sich dann in der Gestalt aus, dass der Preis fällt, dass diese Münzen weniger nachgefragt werden und dass sie eben dann an Marktpreis einbüßen. Ja, das ist mal wichtig auch zu verstehen, dass zwischen Wert und Preis ein Unterschied ist und dass wir Menschen eben subjektiv werten aus unserem Lebenskontext heraus und auf der Basis treffen wir dann unsere Entscheidung und wenn wir unsere Entscheidung getroffen haben, dann sagen wir, okay, die Münze will ich haben oder will ich nicht haben und dann gibt es eben einen Marktpreis. Aber das möchte ich jetzt nicht zu sehr aus. Vielleicht finden wir mal an anderer Stelle eine Gelegenheit, darüber zu sprechen. Auf jeden Fall hat das negative Auswirkungen auf die Marktpreise. Das ist sehr, sehr sicher aus meiner Sicht.
Abschließend zum Silberthema, trauen Sie sich eine Prognose abzugeben über den Silberpreis über das nächste Jahr oder das nächste halbe Jahr?
Sie wissen ja, Österreicher, also rein von der Prägung her, ich bin ja kein Österreicher laut Pass, sondern in Bezug auf die ökonomische Ausrichtung, machen keine Prognosen. Was ich aber sagen kann, und das ist das, was wir hier sehen, wir sehen ja nicht die Tatsache, dass Silber oder Gold mehr wert sind, sondern wir sehen eigentlich nur den Preisverfall, den Kaufkraftverfall von Euro, Dollar und Co. Und dieser Preisverfall wird weitergehen, weil weitere Schulden ausgegeben werden, weil die Staaten überschuldet sind und natürlich immer mehr Schuldenhunger haben. Und das wird sich aus meiner Sicht positiv auf die Preise von Gold und Silber, was ja nur ein Umtauschverhältnis ist zu Gold und zu Dollar und Euro, wird sich das auswirken. Also ich erwarte steigende Preise, auf lange Sicht zumindest. Kurzfristig kann es durchaus mal wieder zurückgehen. Das ist nicht die Frage.
Dankeschön. Themenwechsel, kommen wir zur Sicherheitskonferenz in München. Während die USA unter Präsident Trump zuletzt ihren Klima- und ihre Industriepolitik neu ausgerichtet haben, hält die EU weitgehend an ihrem bisherigen Kurs fest. Der slowakische Ministerpräsident Fico warnt nun sogar davor, dass Europa zu einem, unter Anführungszeichen, Freilichtmuseum für chinesische Touristen werden könnte. Besteht tatsächlich die Gefahr, dass Europa im globalen Wettbewerb untergeht? Außenminister Marco Rubio hat sowas auch angedeutet. Kaja Kallas hat natürlich am Tag darauf sofort gesagt, nein, Europa geht nicht vor die Hunde. Wie sehen Sie das?
Ja, wenn wir die jetzige Situation uns ansehen, dann sind wir natürlich überhaupt nicht wettbewerbsfähig. Wir haben hohe Steuern und Abgaben im globalen Vergleich. Wir haben überschuldete Staaten. Wir haben eine Krisenwährung mit dem Euro, die überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise funktionsfähig ist. Wir haben die Energieproblematik, viel, viel, viel zu teure Energie. Wir haben Bürokratie ohne Ende. Wir haben ein Bildungsniveau, was sinkt und. Ich könnte das, wir haben ein Einwanderungsproblem und so weiter. Ich mache jetzt an der Stelle Schluss, weil wir sehen, dass wir da ein Problem haben und dass wir global nicht wettbewerbsfähig sind. Und mit Tourismus und Industriekulturreisen, so schön das sein mag, werden wir unseren heutigen Wohlstand und unseren Lebensstandard nicht halten können. Das ist mal vollkommen klar. Das heißt, wenn man diese Probleme nicht erkennt, nicht benennt und nicht nur in einzelnen Medien wie hier auf 1 benennt, sondern überall, dann wird sich da relativ wenig ändern, weil alles, was hier geschieht, ist oder fußt auf der Akzeptanz der Menschen. Und aktuell akzeptieren sie es ganz offensichtlich noch. Und dann zu Trump. Also ich würde per se gerne mal darüber sprechen, dass ich eben Herrschaft von Menschen über Menschen ablehne, dass das das große Problem ist. Nur weil Trump besser ist als Biden oder weniger schlecht als irgendwer anders, führt das aus meiner Sicht nicht in eine goldenere Zukunft. Und Sie wissen, dass Macht korrumpiert, das sagt man immer so platt, und absolute Macht korrumpiert absolut. Und hier haben wir den Präsidenten einer Hegemonialmacht. Das heißt, er hat absolute Macht. Und was macht er? Er selbst folgt den Anreizen, die da sind. Er macht seine Deals und profitiert für sich und für seine Partikularinteressen, also Sonderinteressen, die ihn umgeben. Er kümmert sich also um sich und seine Freunde. Das ist das, was da passiert. Und das sollte man erkennen. Und das gilt für jeden Politiker. Die versuchen erstmal für sich selber zu agieren und an der Macht zu bleiben und versuchen eben ihre Pferdchen ins Trockene zu kriegen und die, die sie umgeben, in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich besser zu stellen. Und das sollten wir erkennen. Und das Thema Wettbewerbsfähigkeit, das ist relativ einfach abzustellen. Da könnte man auch einige Punkte direkt anführen. Bei der Bildung ist es der Wettbewerb, bei der Energieproblematik ist es eben das Energieangebot. Wenn man das wieder ausweitet, dann fallen die Preise und dann sind wir in dem Bereich schon mal wieder wettbewerbsfähiger. Und auch beim Thema Steuern könnte man eine Menge machen, indem man die Ausgaben des Staates reduziert und die Staatsquote auf ein Minimum herabsenkt.
Was aber auffällt, dass bis jetzt in der transatlantischen Brücke Europa wie ein Pudel reagiert hat auf alles, was aus den USA gekommen ist und an Befehlen ausgeteilt worden ist. Jetzt bei Trump zeigt man sich aber eher doch beratungsresistent. Warum das?
Ja, weil offenbar die Beziehungsstrukturen eher zu den Demokraten gingen und zu denen, die eher dieser globalistischen Clique zuzurechnen sind. Und da scheint es also Trump als jemand zu geben, der zumindest offenkundig nach außen hin, wie das hinter dem letzten Vorhang dann aussieht. Ich bin bei den Gesprächen nicht dabei, ich kann da nur spekulieren. Aber was man sehen kann, dass da eben sich Gräben auftun und dass die eben anders agieren als unsere das tun und dass die Trump-Administration eben nicht globalistisch unterwegs ist, aus eigenen einigen aus der WHO ausgestiegen und so weiter. All diese Dinge wissen wir. dass die also anders agieren, das sehen wir, und dass es da eine Bruchkante gibt, das ist offensichtlich. Was auch immer dahinter stecken mag, ich möchte nochmal darauf verweisen, dass wir eben dieses Thema Herrschaft von Menschen über Menschen, dass das das eigentliche Problem ist und dass es den besseren Führer nicht gibt. Ich kann meine Geschicke alleine klären und mich selber aufstellen, wie ich das für richtig erachte, und brauche dazu niemanden, der mich bevormundet.
In Deutschland und in Österreich steigen die Insolvenzzahlen. Gleichzeitig kämpfen viele Unternehmen mit hohen Energie- und Finanzierungskosten. Sehen die Regierungen in Berlin und Wien diese Entwicklungen nicht oder verfolgen sie damit sogar einen bestimmten Plan?
Ja, wissen Sie, man muss ja immer aufpassen, wie man so etwas ausformuliert, was ich jetzt sage. Aber ich glaube, diese These von der Unschuldsvermutung, die kann man durchaus fallen lassen, gerade beim Thema Energieangebot. Und wenn hier in Deutschland Kühltürme gesprengt werden und dass dadurch Energieangebot planwirtschaftlich reduziert wird, dann können die Preise nur steigen. Das ist also kein Zufall. Da weiß man, was man tut, ganz sicher. Zumindest die meisten wissen, was man dazu tut. Und wir leben in einem hochenergetischen Zeitalter. Das heißt, die Energie ist die Grundlage für die Produktion, damit für die Einkommen und für den Wohlstand. Und gerade das, was jetzt kommt, KI, Rechenzentren etc., da ist man auf günstige Energie angewiesen. Wenn das nicht da ist, dann geht hier gar nichts mehr. Und das scheint man tut so, als wenn man es nicht erkennt. Und wichtig ist eben, und da muss eben der Druck von den Menschen kommen, dass die sagen, bis hierhin und nicht weiter. Weil das, was geschieht, ist klar, die Konzerne verlagern ihre Produktion und der Mittelstand geht vor die Hunde. Und das ist eben das große Problem, wo ich auch noch einen Punkt aufmachen möchte, dass wir wissen, der Kollektivismus kommt auf Samtpfoten und der Feind der Kollektivisten sind eben die kleinen agierenden mittelständischen Unternehmen, und gegen die geht das hier, was wir hier erleben. Da geht es eben um den Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft, und bei dem Umbau der Wirtschaft geht es eben im Speziellen um die Vernichtung des Mittelstandes, der nicht mit den Füßen abstimmen kann und in anderen Ländern oder Kontinenten produzieren kann. Das funktioniert nicht, und leider muss man eben hier durchaus Vorsätzlichkeit unterstellen, und das findet nur dann ein Ende, wenn die Menschen es nicht mehr akzeptieren. Das ist meine Auffassung.
Wie lange wird es noch gehen, dass die Menschen das tolerieren?
Ich wundere mich, dass es so lange geht. Das ist ganz, ganz merkwürdig, und ich sehe das auch in den Gesprächen, dass sich aber in den letzten 1-2 Jahren da etwas ändert und mehr Menschen sich trauen, den Mund aufzumachen. Das beobachte ich schon. Das ist sehr positiv, dass die österreichische Schule Zugang in die Köpfe der Menschen findet, sprich, dass der gesunde Menschenverstand zurückkehrt. Das macht mir Mut. Wie lange das noch geht, wage ich kaum zu prognostizieren. Aber ich sehe sehr wohl, dass immer mehr Menschen aufwachen, und gerade Ihre Arbeit ist da sehr, sehr wichtig. Also insofern auch da an der Stelle Dankeschön.
Es passieren ja groteske Gegensätze. Marco Rubio warnt Europa dezidiert vor der zunehmenden Massenmigration, vor der zunehmenden Deindustrialisierung. Auf der anderen Seite kommt wieder ans Licht, dass die österreichische aktive Außenministerin Meindl Reisinger bei einem Dinner von Alexander Soros zu Gast ist und sich dort offensichtlich ihre Befehle oder ihre Order abholt. Also absolut konträr. In den Niederlanden wird sogar über eine Steuer auf sogenannte unrealisierte Gewinne jetzt diskutiert, etwa bei Aktien oder Kryptowährungen. Was würde denn so eine, also unrealisierte Gewinne, die eigentlich dann nur im Papier existieren, was würde so eine Regelung konkret bedeuten?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist dieses Gesetz durch die zweite Kammer gegangen. Es ist also, scheint beschlossen zu sein. Es ist eine Attacke auf das Privateigentum. Das heißt, das nimmt den Menschen die Möglichkeit, Vermögen aufzubauen. Und wir kennen diese Sprüche 2030, du wirst nichts besitzen und glücklich sein und so weiter. Das geht alles in diese Richtung. Mir scheint es so zu sein, dass man eben in den Niederlanden jetzt eine Duftmarke setzt und mal schaut, wie die Menschen reagieren. Und es soll also nicht nur auf Aktien, Kryptowährungen etc. angewendet werden, sondern auch auf fremdgenutzte, also vermietete Immobilien. Und machen wir es mal an einem Beispiel fest. Wir kaufen Bitcoin bei 100.000 Euro. Das Ding läuft auf 200.000. Dann bekomme ich einen Steuerbescheid über 36.000 Euro. Dann fällt Bitcoin wieder auf 100.000. Und ich habe diese 36.000 Euro entrichtet, habe den Gewinn aber gar nicht gemacht. Das heißt, das ist, mit gesundem Menschenverstand ist das ein Wahnsinn, weil nicht realisierte Gewinne sind sind Buchgewinne, aber keine realen Gewinne. Es ist also wirklich verrückt, und auch da wieder, das sollten die Menschen erkennen, weil es ist wichtig, dass man eben in der Lage ist, Privateigentum aufzubauen, Vermögen aufzubauen. Nur wer Privatvermögen hat und wer oder ist dadurch in der Lage, Unabhängigkeit aufzubauen. Und wir müssen ja auch noch eines in Abrechnung stellen. Das Kapital ist ein sehr scheues Reh. Und wenn so etwas die Runde macht, was ja jetzt sehr schnell geht in der heutigen Zeit, dass da 36% Steuern entfallen. Kapital ist ein scheues Reh, es wird fliehen. Und erst flieht das Kapital, dann die Menschen. Was geschieht mit Ländern, die das durchziehen? Die verlieren das Kapital, die verlieren die Intelligenzia. Und der Kapitalstock dieser Volkswirtschaften, der schmilzt dahin. Und wenn sie kein Kapital im Land haben, dann haben sie keine Produktionsstätten. Und der Kapitalstock ist eben die Basis für zukünftige Einkommen und für zukünftigen Wohlstand. Und das ist wohlstandsvernichtend. Und das ist natürlich alles andere als marktwirtschaftlicher Natur, sondern antimarktwirtschaftlicher Natur. Und Sie haben es doch schön gesagt zu Rubio und Co. Da möchte ich noch anfügen, wir leben also nicht im Kapitalismus oder sonst was. Wir leben in einer Milliardärsplanwirtschaft, wo sich das Großkapital mit der Politik zusammenschließt und in der Lage ist, Gesetze zu erlassen. Einfach so, ohne dass wir ablehnen könnten. Also herrschaftlich werden hier Rechte genommen und Gesetz geschaffen. Und so ist eben auch, ist man in der Lage, diese 36% irgendwie in Gang zu bringen. Also das ist irre. Ich hoffe, dass das scheitert. Und da fühle ich mich immer so ein bisschen an diesen Satz von Jean-Claude Juncker erinnert, dass er eben gesagt hat, wir schmeißen etwas in den Raum, schauen, wie die Masse reagiert. Und wenn es Geschrei gibt, dann gehen wir einen Schritt zurück. Aber das wird uns nicht davon abhalten lassen, dass wir immer wieder einen Schritt vorangehen. Und mit voran heißt gegen das Privateigentum. Und das ist das, was hier läuft.
Ja, aber man braucht kein Schwarzseher sein, ohne, dass man da hier nicht ein absolutes, verödetes, deindustrialisiertes Europa als Endziel sieht. Also wir erleben hier den Aufbau einer sozialistisch-kommunistischen Paradieslandschaft in Zeitlupe, etwas mit weniger Blutbädern als vor 120 Jahren. Aber trotzdem will man das genauso offensichtlich.
Sie haben das gut zusammengefasst. Das ist eine Deindustrialisierungsagenda und auch dieses Thema Zero CO2, das führt eben dazu, dass eben auch Zero Wohlstand ist. Und dagegen sollten sich die Menschen auflehnen, weil man das relativ schnell erkennen kann, dass das ein Wahnsinn ist, dass es eine komplette Utopie ist, eine Dystopie, in die wir laufen. Und ich habe aber Hoffnung, dass wir es verhindern können, unter anderem durch so Gespräche, die wir hier führen und eben die Tatsache, dass immer mehr Menschen das begreifen und dass es langsam aber sicher im Portemonnaie wehtut. Und wenn es im Portemonnaie wehtut, und das wissen wir auch, wenn man etwas für die Umwelt tun möchte, dann muss man Wohlstand schaffen. Wenn man Armut schafft, dann schadet man der Umwelt, weil das ist das Letzte, um das sich die Menschen kümmern, wenn der Kühlschrank nicht gefüllt ist.
Herr Budlak, vielen Dank für dieses informative Gespräch bei Wirtschaft am Mittwoch. Vielen Dank und alles Gute zu Ihnen nach Deutschland.
Ich danke Ihnen, Grüße an Sie.